Erst einmal moin und willkommen zu einer neuen Folge des Lernen auf dem Trecker Podcasts, ein Podcast für alle, die sich für grundlegende Themen der Landwirtschaft und vor allem der Nutztierhaltung interessieren. Der Podcast ist gedacht, um beim gemütlichen Treckerfahren ein wenig für die Klassenarbeit in der Berufsschule zu lernen und natürlich auch für alle anderen, die ein wenig über Tierhaltung lernen oder ihr Wissen auffrischen wollen. Nach einer sehr langen Pause geht es heute nun endlich mit einer neuen Folge weiter. Heute geht es mal wieder um ein Fütterungsthema. Wir wollen uns mit der Rationsbewertung beschäftigen. Als Grundlage für diese Folge sollte man eine Rationsberechnung vor Augen haben. Wem da noch Grundlagen fehlen, der sollte zunächst noch einmal in Folge 2 die Rationsberechnung reinhören. Außerdem geht es viel um Energie und Proteinen in Rationen. Hierzu kann die Folge Proteinverdauung hilfreich sein. Als erstes müssen wir uns klar machen, dass wir im Grunde genommen 4 verschiedene Rationen haben. Die berechnete, die vorgelegte, die gefressene und die verwertete. In einer perfekten Fütterungswelt wären diese 4 ein und dieselbe Ration, aber das ist natürlich niemals der Fall. Es muss aber immer unser Ziel sein, dass wir eben genau da dicht herankommen. Das heißt aber auch, dass wir versuchen müssen, alle 4 für sich zu überprüfen. Hierfür haben wir verschiedene Mittel und Werkzeuge, die wir dafür einsetzen können. Wir starten zunächst mit der gerechneten Ration, wie wir sie schon in Folge 2 besprochen haben. Ich gehe bei meinen Beschreibungen von einer Rationstabelle aus, wie sie häufig in der Berufsschule verwendet wird und wie ich sie auch in Folge 2 besprochen habe. Eure Rationen zu Hause können ein bisschen anders aussehen. Auch wenn wir bis zur endgültigen Verwertung der Ration durch die Kuh einige Verluststellen haben, müssen wir trotzdem zunächst davon ausgehen, dass wir theoretisch eine optimale Ration füttern wollen. Auf dem Papier sollte sie also annähernd perfekt sein. Das ist immer der erste Schritt. Erst einmal müssen wir deshalb überprüfen, ob die Grundannahmen stimmen. Sprich, was für Tiere mit welcher Leistung wollen wir mit der Ration versorgen. Diese Angabe finden wir auf unserem Betrieb direkt vor unserer Nase, nämlich bei unseren Kühen. Wir sehen, wie schwer unsere Tiere im Schnitt sind. Diese Angabe brauchen wir für den Erhaltungsbedarf. Außerdem wissen wir durch zum Beispiel unsere Milchkontrolle, welche Leistung unsere Herde hat, also wie viel Kilogramm Milch mit welchen Inhaltsstoffen, sprich Fett und Eiweiß, unsere Tiere produzieren bzw. produzieren sollen. Es ist natürlich etwas völlig anderes, wenn wir von den Trockenstehern oder von Jungtieren oder Mastbullen sprechen. Heute beschäftigen wir uns nur mit der Ration für laktierende Kühe. In der Prüfung, egal ob schriftlich oder praktisch, sind diese Werte in der Regel vorgegeben. Es ist aber wichtig zu wissen, wo sie herkommen und an welcher Stelle sie gebraucht werden. Das Lebendgewicht unserer Tiere brauchen wir, um den Erhaltungsbedarf zu ermitteln, den wir abziehen müssen, um zu wissen, wie viel Energie und Protein für die Milchproduktion zur Verfügung stehen. Die Milchinhaltsstoffe brauchen wir, um zu wissen, wie viel Milch mit genau diesen Inhaltsstoffen aus Energie und Protein der Ration gewonnen werden kann. In der Regel wird in der Berufsschule die energiekorrigierte Milch, also die Standardmilch mit 4% Fett und 3,4% Eiweiß verwendet. In der Fachschule muss auch schon mal auf betriebsindividuelle Inhaltsstoffe umgerechnet werden. Die Werte für Gewicht, Leistung und Inhaltsstoffe müssen deshalb möglichst nah an der Realität sein, damit keine Verfälschungen auftreten, was man im späteren Verlauf natürlich mit weiteren Werkzeugen, wie zum Beispiel der Einstufung mittels Body Condition Score, überprüfen sollte. Dazu aber später mehr. Hierzu ein Beispiel. Wenn wir von wesentlich schwereren Tieren ausgehen, als es in der Realität der Fall ist, kann es sein, dass wir unseren Tieren zu viel Energie bereitstellen und damit in eine Überversorgung kommen. Füttern wir nun beispielsweise nur eine Ration für alle Milchkühe, also keine Unterteilung in Leistungsgruppen, kann es passieren, dass gerade in der Spätlaktation die Tiere zu dick werden und wir Probleme mit Schwergeburten bekommen oder das Risiko für Stoffwechselstörungen zu Beginn der Folgelaktation steigt. Zurück zur Rationstabelle. Anders als man es sonst gewohnt ist, arbeiten wir uns hier nun von unten nach oben durch. Die wichtigsten Werte finden wir in der allerletzten Zeile, wo Gesamtkennwerte der Rationen ausgerechnet worden sind. In realen Rationen, zum Beispiel vom Fütterungsberater, sehen die Rationen auf den ersten Blick häufig anders aus, aber die wesentlichen Werte bleiben die gleichen. Hier haben wir zunächst die Megajoule NEL je Kilogramm Trockenmasse, also die Energiedichte der Ration. Dieser Wert sollte bei etwa 7 Megajoule NEL pro Kilogramm Trockenmasse für laktierende Kühe liegen. Zum Vergleich, Kraftfutter der Energiestufe 3 hat 6,7 Megajoule NEL und Kraftfutter der Energiestufe 4 hat mindestens 7 Megajoule NEL. Sehr gute Silagen befinden sich ebenfalls im Bereich dazwischen. Wenn wir viel Energie in der Ration haben, kann die Kuh eben auch eine hohe Leistung erbringen. Natürlich müssen wir bedenken, dass es sich um Richtwerte handelt. Wenn wir beispielsweise verschiedene Leistungsgruppen haben, müssen wir entsprechend anpassen. Weil eine hohe Energiedichte aber schnell mit Problemen in der Pansengesundheit einhergeht, finden wir direkt neben der Energiedichte die Angabe über den Rohfasergehalt XF der Gesamtration. Hohe Energiedichten sprechen meistens für viele leicht verdauliche Kohlenhydrate wie Zucker und Stärke, die wiederum zu einer Verschiebung des pH-Werts im Pansen in den niedrigeren Bereich führen und damit die Gefahr einer Pansenazidose erhöhen. Dieses Problem müssen wir abfedern durch einen gleichzeitig guten Rohfaserwert, damit durch den hohen Rohfaseranteil vermehrt wiedergekaut und damit Speichel produziert wird, der eine puffernde Wirkung auf den Pansen-pH-Wert hat. Der Rohfaserwert kann also aus Sicht der Kuh im Grunde genommen nicht zu hoch sein. Jedoch kann man im Leben wie immer nicht alles haben und so stehen sich Rohfaserwert und die Energiedichte mehr oder weniger gegenüber, weil viel Rohfaser sozusagen die Energie verdrängt und es muss ein Kompromiss gefunden werden. Ein Menschenbeispiel. Schokolade hat eben auch viel Energie, hält aber nicht lange satt. Ein beliebter Schokoriegel hat ca. 300 Kilokalorien. Das ist die Energieeinheit, die man für Menschen benutzt. Geht man jetzt von einem durchschnittlichen Tagesbedarf von ca. 2000 Kilokalorien für einen erwachsenen Menschen aus, dann bräuchte man nur 6 Stück davon pro Tag zu essen und würde sehr gut über die Runden kommen. Ob das jedoch richtig satt macht und vor allem wie lange, ist fraglich. Das gleiche gilt auch für die meisten Angebote vom Restaurant zur Goldenen Möwe. Zum Vergleich, 200 bis 300 Gramm Mayonnaise würden ebenfalls den Tagesbedarf decken. Zurück zur Kuhration. Der Rohfaserwert stellt nun also einen Kompromiss dar und wird deshalb in einer Spannweite angegeben. Er sollte zwischen 16% und 18% liegen. Mehr schadet der Kuh wie gesagt nicht, wird aber zu Lasten der Leistung gehen und damit auf der Milchgeldabrechnung auffallen. Unter den 16% sollte er nicht liegen, weil das die Azidosegefahr erhöht. Ganz rechts in der letzten Zeile finden wir einen verwandten Wert der Rohfaser, nämlich den Strukturwert, abgekürzt SW. Hierbei handelt es sich um einen physikalischen Wert, der durch Fütterungsversuche ermittelt wurde und für jedes Futtermittel einzeln angegeben wird. Am Ende wird er dann auf die Gesamtration, also je Kilogramm Trockenmasse, ausgerechnet. Er sollte bei mindestens 1, besser jedoch über 1,2 liegen. Die Gründe liegen auch hier wieder in der Pansengesundheit und Wiederkäuergerechtheit. Wir arbeiten uns ja von unten nach oben und sind mit der untersten Zeile fertig. Kommen wir also zur vorletzten Zeile. Auch hier sind Werte der Gesamtration zusammengefasst worden. Hier ist der erste Wert, und zwar ein sehr wichtiger, die errechnete Trockenmasse, die pro Tier und Tag aufgenommen wird. Hier muss man gedanklich das Komma um 3 Stellen nach links verschieben, denn die Angaben in der Tabelle liegen in Gramm vor, wir sprechen aber in der Praxis natürlich von Kilogramm. 18.000 Gramm sind dementsprechend 18 Kilogramm. Ziel sind hier Werte von über 20 Kilogramm, noch besser Richtung 25 Kilogramm. Das hängt natürlich auch stark von der Herde ab. Eine im Schnitt eher größere Herde kann natürlich mehr Futter aufnehmen als eine kleinere Herde. Aber hohe Milchleistungen kommen eben nur aus hoher Futteraufnahme. In dieser Zeile ist der zweite wichtige Wert der RNB-Wert der Gesamtration. Er sollte bei 0 liegen. Die Toleranz liegt bei plus minus 10 Gramm. Eigentlich leicht zu merken. Was es mit diesem RNB-Wert auf sich hat, habt ihr schon in der letzten Folge gehört. Findet man nun Unstimmigkeiten in den unteren Zielwerten oder möchte man die Ration genauer aufschlüsseln, schaut man sich die Ration noch einmal von oben nach unten an, um auf Ursachensuche zu gehen. Oben in einer Rationsberechnung haben wir den Grundfutterblock. Hier werden je nach Verfügbarkeit der einzelnen Grundfutterkomponenten und deren Inhaltsstoffe die Mengen zusammengestellt und dann auf die Gesamtmenge in der Tagesration pro Tier hochgerechnet. Hier interessieren uns zunächst zwei Werte. Die Differenz der möglichen Milchmenge aus der Energie, also Megajoule NEL, und aus dem nutzbaren Rohprotein NXP. Diese sollten nicht mehr als 2 Kilogramm betragen und wir finden sie am Ende dieses Blocks. Gleichzeitig sehen wir uns den RNB-Wert, also die ruminale Stickstoffbilanz, nach dem Grundfutterblock an. Diese Werte müssen zwar erst am Ende in der Gesamtration optimal sein, geben uns aber an dieser Stelle Auskunft darüber, welches Ausgleichsfutter sinnvoll sein kann, sprich, ob wir eher eine Energie- oder eine Proteinquelle einsetzen sollten. Wir gehen bei der möglichen errechneten Leistung aus Energie und Protein immer vom kleineren Wert aus. Denn hier verhält es sich wie mit allen Leistungen, die aus mehreren Komponenten entstehen. Es geht nach dem Minimumgesetz von Liebig. Justus von Liebig, ein Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert, dessen These mit der sogenannten Liebigschen Tonne dargestellt wird, fand heraus, dass die Höhe des Ertrages von Pflanzen immer vom knappsten verfügbaren Rohstoff abhängt. Vermutlich haben die meisten von euch dieses Bild schon einmal gesehen. Eine Tonne oder ein Fass, dessen senkrechte Bretter unterschiedlich lang sind und jeweils für einen Nährstoff stehen. Das Fass lässt sich natürlich nur so weit füllen, wie das kürzeste Brett lang ist. Das Gleiche gilt in den Grundzügen eben auch für andere Bereiche als nur die Pflanzen, wie zum Beispiel die essentiellen Aminosäuren in der Schweinefütterung, aber eben auch in der Fütterung von Milchkühen. Natürlich müssen wir bedenken, dass es gerade bei Tieren sehr komplexe Stoffwechselvorgänge gibt, wodurch man nicht alles pauschalisieren kann, wie zum Beispiel die Rezyklierung von überschüssigem Stickstoff beim Wiederkäuer. Trotzdem gehen wir erstmal vom begrenzenden Faktor aus. Diese drei Spalten, Milchkilogramm aus Megajoule NEL und NXP sowie der RNB-Wert, sind durch die gesamte Rationsberechnung hinweg diejenigen, die wir uns ansehen. Nach dem Grundfutterblock, dem Ausgleichsfutter und nach dem Kraftfutter, also am Ende in der Gesamtration. Für die Rationsbewertung heißt das jetzt zum Beispiel, dass, wenn wir eine vorgegebene Zielleistung von 30 Kilogramm Milch haben möchten, am Ende in der Ration sowohl bei Energie als auch beim Protein ziemlich genau diese 30 Kilogramm mögliche Milchleistung stehen sollen. Und zwar mit einer möglichst kleinen Differenz. Zur Erinnerung, es sollten höchstens 2 Kilogramm Unterschied sein, besser noch weniger als 1 Kilogramm. Die errechnete Ration haben wir überprüft. Nun kommen wir zur zweiten und dritten theoretischen Ration, der vorgelegten und der aufgenommenen. Die vorgelegte Ration können wir schwieriger überprüfen. Hier liegt es an der möglichst gründlichen Arbeit des Futtermeisters, wie genau er die erforderlichen Mengen in den Futtermischwagen geladen hat. An der frisch vorgelegten Ration können wir also in erster Linie eine sensorische Überprüfung, das heißt mit den Sinnen, vornehmen. Also wie riecht die Ration, wie fühlt sie sich an, ist sie eher trocken oder eher nass? Welche Bestandteile kann ich sehen? Außerdem können wir zum Beispiel mit Hilfe einer Heißluftfritteuse den Trockensubstanzgehalt bestimmen. Hierzu wiegt man eine bestimmte Menge ab. Das hängt ein bisschen von der Größe der Fritteuse ab. Praktisch sind halbwegs runde Werte wie ein halbes Kilo, also 500 Gramm. Der trockene Rest wird anschließend zurückgewogen und ergibt dann die entsprechende Trockenmasse. Der richtige Trockensubstanzgehalt ist zum Beispiel für die Futteraufnahme entscheidend. Zu trockenes Futter wird nicht gern gefressen, zu nasses Futter vergeudet durch Wasser, das selbst keine Nährstoffe hat, Platz für Inhaltsstoffe wie Energie und Protein. Der optimale Trockensubstanzgehalt einer Ration sollte bei ca. 40-45% liegen. Die Partikellängenverteilung der vorgelegten Ration kann mit Hilfe einer Schüttelbox überprüft werden. Das ist eine Box, die aus mehreren, meist 3 oder 4, aufeinander gestapelten Sieben mit verschieden großen Löchern besteht. So eine Schüttelbox gibt es mittlerweile von verschiedenen Herstellern und funktioniert im Prinzip immer auf dieselbe Weise. Man wiegt eine bestimmte Menge Futter, entweder aus dem Futtermischwagen oder vom frischen Futterschwad, ein. Auch hier findet man verschiedene Angaben je nach Boxgröße. Es bieten sich aber halbwegs runde Zahlen in 100-Gramm-Schritten, wie zum Beispiel 500 Gramm an. Wichtig ist, dass es nur so viel ist, dass es sich noch frei in der Box bewegen kann, ohne überzuschwappen. Grobe Klumpen müssen aussortiert werden. Das würden die Kühe schließlich auch machen. Dann wird 5-mal hin und her geschüttelt und die Box dann im Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht. Dann wird wieder hin und her geschüttelt. Das wiederholt man, bis man insgesamt 40-mal hin und her geschüttelt hat. Die meisten Boxen haben irgendwo eine Markierung, an der man sich orientieren kann. Diese zeigt am besten zur Person, die schüttelt, damit sie sie sehen kann. Und dann schüttelt und dreht man eben so lange, bis man nach 2 Runden wieder die Markierung vor sich hat. Am Ende dieser Prozedur wiegt man dann die Anteile der einzelnen Siebe zurück und kann so den Prozentanteil der jeweiligen Verteilung berechnen. Die empfohlene Verteilung richtet sich nach der jeweiligen Box und nach der Art der Ration, also ob man zum Beispiel eine Teil- oder Voll-TMR hat. TMR steht für totale Mischration und bedeutet, dass alle Futterkomponenten zusammengemischt auf dem Futtertisch landen. Eine Teil-TMR bedeutet dann, dass Kraftfutter entweder individuell in Kraftfutterstationen zugeteilt wird oder teilweise im Melkroboter als Lockfutter gegeben wird. Generell kann man aber sagen, dass der weitaus größte Anteil in den mittleren 7 liegen sollte. Die Längenverteilung sowie das Gefühl, wenn man das Futter in die Hand nimmt, geben eine grobe Tendenz zur Struktur der Ration. Neben der Längenverteilung kann auch verglichen werden, welche Bestandteile der Ration gefressen wurden und welche nicht. Sprich, ob die Tiere ihr Futter selektieren konnten, was wir für ein gleichmäßiges Milieu im Pansen vermeiden wollen. Hierzu schüttelt man die vorgelegte Ration und auch die Futterreste und vergleicht die Ergebnisse miteinander. Im Idealfall zeigen beide Rationen die gleiche Verteilung. Zu guter Letzt fehlt uns nun noch die Beurteilung der verwerteten Ration. Hierfür sehen wir uns zunächst die erste erkennbare Verlustgröße, nämlich den Kot der Tiere an. Das ist schließlich der Teil des Futters, der einfach wieder herausgekommen ist. Um den Kot zu überprüfen, können wir zunächst einmal ganz allgemein Konsistenz, Farbe und Geruch beurteilen. Die Konsistenz sollte relativ festem Haferbrei entsprechen, also ein Fladen, der circa eine Höhe von 4 cm hat. Hier kann man sich über schmutzige Stiefel im Stall freuen, denn wenn der Fladen richtig gut am Stiefel klebt, ist er optimal. Zu flüssig läuft er direkt wieder runter. Dies deutet meist auf ein deutliches Ungleichgewicht in den Futternährstoffen hin, wie zum Beispiel eine zu energiereiche und strukturarme Fütterung, was zum Beispiel durch zu viel Kraftfutter der Fall sein kann. Das haben wir bereits am Beispiel der Azidose in der Folge zu Azidose und Ketose besprochen. Zu junges Gras auf der Weide mit hohem Rohproteingehalt, aber auch zu große Mengen an Viehsalz oder anderen Mineralfutterkomponenten können zu dünnem Kot, sprich Durchfall, führen. Natürlich können auch immer Verunreinigungen wie Pilze im Futter Ursache davon sein. Die andere Richtung, nämlich zu fester Kot, ist auch nicht optimal. Wenn also der Kot direkt wieder vom Stiefel abfällt, müssen wir ebenfalls auf Ursachensuche gehen. Hier kommt ein Mangel an pansenverfügbaren Proteinen und pansenlöslicher Stärke in Betracht, bei gleichzeitig hohem Strukturgehalt des Futters, zum Beispiel durch sehr altes Gras. Die Kuh kann so schnell in einen Energiemangel kommen, den wir schon am Beispiel der Ketose kennengelernt haben. Wir können den frischen Kot auch, genau wie die Ration selbst, durch ein Sieb schicken. Hierfür gibt es ein spezielles mehrstöckiges Kotsieb, durch das man eine Mischprobe vom Kot mehrerer Kühe spült. Hierbei ist das Ziel, dass der weitaus größte Teil, nämlich über 50%, im untersten, also im feinsten Sieb landen. Größere Anteile in den gröberen Sieben sprechen für eine schlechte Verdaulichkeit der Ration und zeigen, dass viel Futter verloren gegangen, also nicht verwertet worden ist. Ein leicht zu beurteilendes Bild wären zum Beispiel ganze oder halbe Maiskörner im Kot. Hier geht ein großer Teil der eingeplanten Energie verloren, denn in den Maiskörnern sitzt ja die energiereiche Stärke der Maispflanze. Maximal Schalen dürfen im Kot gefunden werden. Ansonsten sollte man, in dem Fall leider zu spät, die Häcksler-Einstellung, insbesondere den Corncracker, überprüfen. Auch Farbe und Geruch sollten in einem klar definierten Bereich liegen, sprich eine schöne olivgrüne Farbe und ein nicht säuerlicher oder unangenehmer Geruch. So gut wie ein Kuhhaufen eben riechen kann. Ein weiteres wichtiges Werkzeug, wenn nicht das Wichtigste, mit dem unsere Ration überprüft werden kann und muss, ist der LKV-Rückbericht, also die Untersuchungsergebnisse aus der Milchkontrolle. Teilweise liefern automatische Melksysteme schon viele dieser Daten, die regelmäßig überprüft werden sollten. Die fütterungsrelevanten Daten hierin sind neben der Milchmenge vor allem die Inhaltsstoffe Fett und Eiweiß sowie der daraus errechnete Fett-Eiweiß-Quotient und der Harnstoffgehalt der Milch. Diese Werte müssen vor allem immer im Zusammenspiel miteinander betrachtet werden. Insbesondere Protein und Harnstoff ergeben zusammen eine anschauliche Tabelle aus 9 Feldern, die man in der Regel auf der zweiten Seite des LKV-Berichtes findet und wo dann für jede einzelne Kuh der Kontrolle ein Punkt eingezeichnet ist. Diese Tabelle gibt einen guten Überblick über die Tendenzen der Ausgeglichenheit der Ration. Hohe Harnstoffwerte über 250 Milligramm pro Kilogramm Milch sprechen für eine übermäßige Versorgung mit Eiweiß und umgekehrt. Die genauen Zusammenhänge hierzu werden in der Folge Proteinverdauung des Rindes erklärt. Wenn ihr da noch unsicher seid, hört euch das Ganze einfach nochmal an. Der Eiweißgehalt der Milch gibt Aufschluss über die Energieversorgung der Tiere. Die Pansenbakterien haben natürliche Produktionsgrenzen und benötigen zur Herstellung von Mikrobenproteinen neben einer ausreichenden Menge an Stickstoffverbindungen auch genügend Energie. Das heißt, wenn nicht genügend Energie für das Wachstum der Bakterien zur Verfügung steht, ist die Menge an Eiweiß, die daraus gebildet werden kann, eben auch kleiner. Ziel ist es, dass möglichst viele Tiere der Herde sich im Optimum befinden. Das heißt, für den Milcheiweißgehalt Werte zwischen 3,0 und 3,75%. Wir erinnern uns kurz, die energiekorrigierte Standardmilch enthält 3,4% Eiweiß. Und für den Harnstoffgehalt zwischen 150 und 250 Milligramm pro Kilogramm Milch. Dass nie alle Tiere in diesen Optimumbereich fallen und immer mal ein paar davon abweichen, ist ganz normal. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir planen jede Ration für den Schnitt der Leistungsgruppe oder der ganzen Herde und es kann nicht jedes Tier diesen Durchschnitt erfüllen. Auch hier passt wieder das Beispiel vom Anfang, nämlich dass Tiere in der Anfangslaktation, sogenannte Frischmelker, eine sehr hohe Leistung haben und bei einer Fütterung ohne Leistungsgruppen schnell energetisch unterversorgt sein können, während Altmelker, die nicht mehr so viel Leistung erbringen, dann überversorgt sind und zum Fettwerden neigen. Diese Umstände werden sich ziemlich sicher in der Milchkontrolle wiederfinden. Was natürlich nicht heißen soll, dass es nicht genügend Betriebe gibt, die auch ohne Gruppeneinteilung sehr hohe Leistungen erzielen und gleichzeitig wenig Probleme haben. Die hohe Effizienz von Milchkühen, nämlich die Fähigkeit, nicht verbrauchtes Protein- und Stickstoffverbindungen zu rezyklieren und damit sogar minimal im negativen Bereich der RNB gefüttert werden zu können, führt dazu, dass die Ergebnisse in dieser Tabelle je nach Ration schneller eine Verschiebung nach rechts in der Tabelle haben, nämlich eine ausreichende bis hohe Eiweißversorgung. Gerade graslastige Rationen, wie sie zum Beispiel in Schleswig-Holstein aufgrund der guten Ausstattung mit Grünlandflächen häufig anzutreffen sind, landen eher im Bereich höherer Harnstoffwerte als maislastige Rationen. Natürlich gibt es in der Realität immer alle Varianten. Die Tabelle gibt einen guten Eindruck über die gesamte Herde. Wichtig ist jedoch auch, dass sich die Tiere verschiedener Gruppen der Laktationsstadien und auch die Einzeltiere angesehen werden. Hierzu sind sowohl die Harnstoffwerte interessant als auch der Fetteiweißquotient sowie der etwas neuere Wert der Ketoseklasse, der mittlerweile von einigen Landeskontrollverbänden ausgegeben wird. Den Fetteiweißquotient und seine Variationen haben wir in der Folge zu Azidose und Ketose besprochen. Aber hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Der Fetteiweißquotient gibt an, wie viel Fett die Milch im Verhältnis zu Eiweiß enthält. Ziel sind hier Werte zwischen 1 und 1,5. Milchfett entsteht vor allem durch Essigsäure, die im Pansen von Bakterien gebildet wird, die Rohfaser verarbeiten. Rohfaser enthält aber verhältnismäßig wenig Energie im Vergleich zu stärkehaltigen Futtermitteln wie Mais oder Kraftfutter. Gleichzeitig kann auch eine starke Einschmelzung von Körperfett aufgrund von Energiemangel zu einem Anstieg des Milchfettgehaltes führen. Die Kuh ist ja ursprünglich bestrebt, ihr Kalb zu versorgen und greift dafür gerne ihre eigenen Reserven an. Das heißt, wenn die Milch somit mehr Fett im Verhältnis zu Eiweiß enthält, steigt der Fetteiweißquotient an. Werte über 1,5 deuten also auf einen Energiemangel hin und man sollte sich die entsprechende Kuh genauer anschauen und gegebenenfalls einen Ketosetest machen. Die andere Richtung, nämlich Werte unter 1 im Fetteiweißquotienten, entstehen, wenn wenig Fett im Verhältnis zu Eiweiß in der Milch vorhanden ist. Das entsteht beispielsweise bei einer geringen Versorgung mit Rohfaser, was zu einer geringeren Wiederkauaktivität und damit zu einem erhöhten Risiko für Pansenazidose, also einer Übersäuerung des Pansens, führen. Die Ketoseklasse ist ein weiterer wichtiger Indikator, den wir zu Rate ziehen können. Er findet sich im LKV-Rückbericht direkt neben dem Fetteiweißquotienten und bezieht neben dem Fett und Eiweiß weitere Indikatoren, wie zum Beispiel die Laktationszahl, ein, um für das Einzeltier ein individuelles Ketoserisiko abzugeben. Es gibt hierbei drei Kategorien in den Zahlen von 1 bis 3, wobei 1 für ein geringes, 2 für ein mittleres und 3 für ein hohes Risiko steht. Zur schnellen Übersicht sind die Zahlen gleichzeitig mit einem farbigen Ampelsystem versehen, also 1 grün, 2 gelb, 3 rot. Also eine Riesenvereinfachung, auch für ungeübte Milchkontrollberichtleser. Der letzte Punkt, den wir uns regelmäßig innerhalb der Herde anschauen sollten, ist der Body Condition Score, kurz BCS. Hiermit können recht gut Einstufungen der Tiere hinsichtlich ihrer Körperkondition vorgenommen werden. Mit Körperkondition ist hier nicht gemeint, wie schnell die Kuh zur Weide und zurücktraben kann, ohne aus der Puste zu kommen, sondern die Fettauflage an bestimmten Körperstellen. Er wird mit Werten zwischen 1 und 5 angegeben, wobei 1 sehr, sehr magere Tiere wären und 5 extrem fette. Der Optimalbereich hängt hierbei insbesondere vom Laktationsstadium ab, aber auch zwischen den Rassen gibt es noch kleine Unterschiede. Zum Trockenstellen und zur Kalbung sollte er bei einer Holsteinkuh zum Beispiel bei ca. 3,5 liegen und während der Laktation möglichst nicht mehr als um 0,5 Punkte abfallen. Wichtig ist, dass er überhaupt ermittelt wird, und zwar, wenn möglich, regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten der Laktation, zum Beispiel nach Ablauf der betrieblichen Rastzeit, nach 100 Tagen in Milch und zum Trockenstellen, aber da hat jeder Betrieb seine eigene Strategie. Da der BCS ein Wert ist, der möglichst objektiv von einer Person per Augenmaß geschätzt wird, ist es von Vorteil, wenn das in einer Herde immer dieselbe Person macht. Fassen wir nun einmal ganz kurz zusammen. Die Ration, die wir nach bestem Wissen und Gewissen füttern, muss regelmäßig überprüft werden. Wir ermitteln generell, wie gut unsere vier verschiedenen Rationen, nämlich die errechnete, die gefütterte, die aufgenommene und die verwertete, miteinander übereinstimmen. Hierfür haben wir jeweils verschiedene Werkzeuge. Erstens die Kontrolle der berechneten Ration auf dem Papier, also stimmen die Zielwerte, ist die Ration wiederkäuergerecht und ausgeglichen hinsichtlich der möglichen Leistung aus Energie und Protein. Zweitens die Überprüfung der vorgelegten Ration durch sensorische Kontrolle, also riechen, fühlen, sehen und die Bestimmung des Trockensubstanzgehaltes. Außerdem die Bestimmung der Verteilung der Partikellängen durch die Schüttelbox. Drittens der Abgleich, wie gut und gleichmäßig die Ration aufgenommen wurde, durch Schütteln der Futterreste sowie des frischen Futterschwatz. Und viertens die Überprüfung, wie gut die Ration tatsächlich füttert. Hierzu schauen wir uns vor allem den Milchkontrollbericht an, aber auch der Kot der Tiere und die Einstufung des BCS geben hier gute Hinweise. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Überblick über das Vorgehen bei der Rationsbewertung bekommen oder nutzt die Folge als Anstoß, bei euch auf dem Betrieb einige Punkte mal wieder zu überprüfen. Zum Schluss wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar da und folgt dem Lernen auf dem Trecker Podcast auf Instagram. Hier bekommt ihr auch immer die News zu neuen Folgen, die nach der langen Pause wieder regelmäßiger kommen sollen. Bis dahin macht es gut und viel Spaß beim Lernen auf dem Trecker.